Heute begleitet sie durch die Sendung Regina Frei. Herzlich willkommen im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Gott aufnehmen lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Darüber spricht Pater Elmar Busse von der Schönstadtgemeinschaft in München. Wenn wir einen Gast erwarten, dann tun wir alles, damit es diesem Gast gut geht. Wir putzen die Wohnung, schmücken den Tisch, backen einen Kuchen. Wir ziehen uns ein schönes Gewand an und überlegen uns, worüber wir mit unserem Gast sprechen wollen. Wir tun also alles, damit der Gast einen schönen Aufenthalt bei uns hat. Und was würden wir tun, wenn Gott selbst sich bei uns als Gast angemeldet hat? Wenn Gott als Gast zu uns kommt, wenn wir Gott aufnehmen, dann sind die Rollen anders verteilt. Dann sorgt sich nicht der Gastgeber um den Gast, sondern der Gast, also Gott, sorgt sich um uns. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. So steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel, Vers 12. Nicht immer aber erscheint uns der Besuch Gottes als angenehm. Nicht immer freuen wir uns darüber. Denn wenn wir Gott aufnehmen, dann brechen auch Dinge in uns auf, die wir bislang verborgen hatten. Wenn Gott zu Besuch kommt, dann kommt das Gesprächsthema auch mal auf unangenehme und schmerzliche Erfahrungen. Doch dies sollte uns nicht dazu verführen, Gott die Türen zu verschließen. Von diesem Besuch Gottes bei den Menschen und wie wir ihn in uns aufnehmen können, davon hören wir nun in der kommenden Stunde. Das Thema lautet Gott aufnehmen, angelehnt an das Johannesevangelium, das 1. Kapitel, Vers 12. Dort heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Und als Referent begrüße ich jetzt herzlich Pater Elmar Busse. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wie schon angekündigt, Pater Busse, wir hören jetzt einige Gedanken von Ihnen zu dem Thema Gott aufnehmen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Leben des heiligen Pfarrers von Ars gibt es folgende Begebenheit. Eine Gruppe von kämpferischen Atheisten aus Paris wollte den sogenannten Schwindel von Ars entlarven. Sie schickten also einen von ihnen nach Ars. Als dieser zurückkam, war er ganz in sich gekehrt und sagte den anderen, seid still, ich habe Gott in einem Menschen gesehen. Von Katharina von Siena wissen wir, dass sie viele junge Menschen um sich geschaut hatte. Auch junge Männer, die Katharina durchaus attraktiv fanden, aber es erwachte ihr gegenüber kein sexuelles Begehren. Ein Kutscher, der Teresa von Avila mehrere Stunden zu einem anderen Kloster gefahren hatte, äußerte, dass ihm die Fahrt noch nie so kurzweilig vorgekommen sei wie im Gespräch mit Teresa von Avila. Pater Kentenich konnte im Nachhinein feststellen, dass viele der späteren Schönstädter Marienschwestern und auch viele der späteren Palutiner schon in der ersten Begegnung mit ihm irgendwie den Impuls verspürt hätten, mit diesem Priester verbunden zu sein. Wenn wir an die verschiedensten Ordens- und Gemeinschaftsgründer denken, dann fällt auf, dass sie eine eigenartige Attraktivität hatten und Menschen um sich sammeln und für die Ideale, die in ihnen brannten, begeistern konnten. Wir werden später noch ausführlicher auf dieses Phänomen eingehen. Die schlaglichtartigen Beobachtungen jetzt am Anfang unserer Sendung sollen uns aufmerksam machen auf einen Vorgang zwischen Gott und Mensch, der sich immer wieder vollzieht. Der Evangelist Johannes beschreibt es im 1. Kapitel seines Evangeliums so: Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit und in seiner Schönheit attraktiv. Und je geöffneter ein Mensch für Gott ist, desto leichter kann Gott durch diesen Menschen strahlen und von den anderen auch so wahrgenommen werden. Natürlich ruft eine solche Ausstrahlungskraft auch immer Gegner auf den Plan. Nun ist es ja selbstverständliche Glaubensüberzeugung, dass durch die Taufe der dreifaltige Gott in der begnadeten Seele wohnt. Also seine Allgegenwart hat in der menschlichen Seele noch einmal eine andere Qualität als seine Allgegenwart im geschaffenen Stein. Doch es stellt sich jedem Getauften die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ist Gott der große Einsame meines Herzens, weil ich selber nicht bei mir oder genauer in mir bin? Ist er da, aber, um im Elektronikjargon zu sprechen, im Standby-Betrieb, also nicht aktiv? Wenn wir Johannes genau zuhören, dann steckt in diesem allen aber, die ihn aufnahmen, auch noch eine bewusste Entscheidung, eine Aktivität des Menschen. Der Mensch entscheidet sich, ob er Gott aufnehmen will oder nicht. Oder wie jemand einmal poetisch formulierte, die Tür der Seele ist nur von innen zu öffnen. Gläubige, die dieses intensive innere Gespräch mit Gott kennen und pflegen, nennen wir Mystiker. Ich möchte ein längeres Beispiel zitieren. Die Mystikerin Maria Magdalena von Patzis lässt uns in ihren Aufzeichnungen an einem solchen Zwiegespräch teilnehmen. Sie schreibt: Freitag, den 6. Juli 1584, nachdem ich kommuniziert hatte, sah ich Jesus ganz erfüllt von Liebe. Er schien mich wie zum Spiele zu rufen und sagte mir sanft, ein liebendes Zwiegespräch beginnend: Ich rief dich und du gabst mir nicht Antwort. Und ich entgegnete ihm: Ich suchte dich und fand dich nicht. Er sagte mir: Ich rief dich, meine Taube, und du gabst mir nicht Antwort. Und ich erwiderte: Ich rief dich, mein Geliebter, ich sehnte mich nach dir, mein Geliebter, und fand dich nicht. Und Jesus, den ich immer Amore nenne, sagte: O meine Braut, ich habe dich so sehr gerufen und du hast nicht geantwortet. Und ich entgegnete ihm: Ich habe dich so sehr gesucht und du hast dich nicht finden lassen, Amore. Jesus sprach: Weißt du, warum du mich nicht gefunden hast? Weil du mich nicht gut gesucht hast. Und ich antwortete ihm: Weißt du, Amore, warum ich dir nicht geantwortet habe? Weil du nicht laut genug gerufen hast, damit ich es höre. Jesus, Amore, sagte: Suche mich gut, meine Braut, und du wirst mich finden. Und ich sprach: Rufe mich laut, und ich werde dich hören. Jesus meinte: Es ist an dir, meine Braut, mich zu suchen. Und ich in Liebesungeduld sagte: O Amore, du hast doch gesagt, wer mehr besitzt, gibt mehr. Du hast mehr als ich, du musst geben. Alsbald begann er zu antworten: Komm, meine Taube, meine Schöne, komm. Und er vereinigte mich ganz mit sich. In dieser Vereinigung führt mir ein sehr sanftes Zwiegespräch, wie ein Freund mit seinem Freunde, von dem ich nicht das kleinste Wort wiedergeben könnte. Doch ich sagte, als ich mich so mit ihm vereinigt fühlte: O, jetzt habe ich dich gefunden, Amore mio, jetzt bin ich glücklich, denn ich bin mit dir vereinigt. Oder Schneider, der wir die deutsche Übersetzung dieses Liebesgesprächs verdanken, fügt ergänzend und abrundend bei: Es folgt dann, ausgelöst durch eine Bitte ihrerseits, das berühmte Angebot der beiden Kronen zur Wahl, einer Blumen- und einer Dornenkrone. Und auch dies in der zarten Weise des Spieles. Denn als unser Herr seine Braut fragt: Sag mir, welche du willst, macht er Miene, ihr die Blumenkrone aufzusetzen und sagt lächelnd: Die Heilige sagt ausdrücklich lächelnd: Nicht wahr, diese? Da ruft sie schnell: Nein, nein, Amore, nicht diese. Du weißt gut, welche ich will. Gleich senkt der Jesus die Dornenkrone samt dem Bündel der übrigen Leidenswerkzeuge ins Herz, nicht ohne beizufügen, dass er ihr die Blumenkrone aufbewahre. Doch dies macht ihr wenig Eindruck. Ja, ja, Amore, wie du willst, sagt sie leichthin, aber dann voller Eifer: Jetzt, Amore, habe ich alles, es fehlt mir nichts mehr. Die Systematiker unter den Forschern der Spiritualitätsgeschichte ordnen diese Art des vertrauten Umgangs mit Gott unter dem Begriff Brautschaftsmystik ein. Deren bekannteste Vertreterin ist wohl Teresa von Avila. Bei der Kindschaftsmystik geht es um dieselbe Innigkeit und es geht um dieselbe Intimität zwischen Gott und der Seele, aber diese Intimität bekommt eine etwas andere Färbung. Die bekannteste Vertreterin dieser Kindschaftsmystik ist Therese von Lisieux. Sie hatte sich ja den Ordensnamen Therese vom Kinde Jesu gewählt. Intuitiv hatte sie da etwas gegriffen, was sich später als neuer spiritueller Weg, den sie geführt wird, erweist. Sie ist gleichsam die Kronzeugin unserer heutigen Sendung. Ein Widerhaken im Text des Evangelisten ist das Wort Macht im Zusammenhang mit Kinder Gottes werden. Was ist das für eine Macht Gott gegenüber? Allen aber gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Pater Kentenich hat mit deutlichem Blick auf die kleine Therese es in einem Wortspiel zusammengefasst. Die anerkannte Ohnmacht des Kindes wird zur Allmacht über das Herz des Vaters. Der himmlische Vater kann gar nicht anders, als dem Kind zu Hilfe zu kommen. Therese von Lisieux schilderte eine ihrer ersten intensiven Erfahrungen einer Gebetserhörung. Am 31. August 1887 sollte der Mörder Pranzini hingerichtet werden. Er zeigte keine Reue und will auch keinen Priester sehen. Therese betete um die Bekehrung dieses Mörders. Sie ist damals 14 Jahre alt. Und tatsächlich, vor der Hinrichtung bekennt er seine Sünden und erhält die sakramentale Lossprechung. Therese erlebt sich in ihrem leidenschaftlichen Bittgebet erhört. Und auch später wird sie mit dieser Zuversicht ihre Bittgebete zu Gott richten. Der Grund der Gebetserhörung ist nicht der, weil sie so brav war oder weil sie Opferleistungen Gott gebracht hätte, sondern einfach dieses kindliche Vertrauen, mit dem sie Gott bestürmte. Auf ihrem Weg zu einer spezifischen Form der Heiligkeit kann sie die Kernanliegen ihres Weges so benennen. Mich selber größer zu machen, ist unmöglich. Ich muss mich ertragen, wie ich bin. Es ist gar nicht nötig, durch mein eigenes Bemühen wachsen zu wollen. Jesus verlangt von mir keine großen Taten, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Ich habe kein anderes Mittel, um Gott meine Liebe zu beweisen, als aus Liebe zu ihm auch die allerkleinsten Dinge zu tun. Ich lasse mich wegen meiner Fehler nicht ermutigen. Das sind so die Kernlebensvorgänge, wo sie ihren Weg zusammenfasst. 1895 beginnt sie mit ihrer Autobiografie Geschichte einer Seele. In der ersten Ausgabe nach ihrem Tod sind viele Passagen gefälscht von den Herausgebern. Das, was sie selbst geschrieben hatte, passte damals nicht in das Bild einer Heiligen. Erst die späteren Ausgaben bringen Thereses Originaltext. Für Therese ist Demut und leidenschaftliches Bitten kein Widerspruch. Weil sie Gott gegenüber Kind ist und weil sie dem barmherzigen Gott vertraut, kann sie auf charmante Weise Gott gegenüber maßlos sein in ihren Bitten. Und weil sie meist nicht für sich, sondern für andere bittet, entsteht auch kein Egoismus durch Verwöhnung. Noch einmal Kentenich, die anerkannte Ohnmacht des Kindes wird zur Allmacht über das Herz des Vaters. Solche Intimität mit Gott ist aber nicht nur den Mystikern vorbehalten. Darin steckt gerade für uns heutige Menschen eine befreiende und frohmachende Botschaft. Wieso? Wer heute einen verantwortungsvollen Beruf hat, spürt oft eine chronische Überforderung. Eigentlich sollte er sein wie Gott. Immer erreichbar und ansprechbar, immer eine Lösung parat, fehlerlos, zuverlässig, ein Motivationsgenie, dynamisch zupackend und viele andere Eigenschaften noch. Solche Aufzählungen können Sie in allen Stellenausschreibungen für Führungskräfte finden. Passend dazu gibt es viele Ratgeber, wie wir uns zu tüchtigen und gut funktionierenden Menschen erziehen können. Einer von diesen Ratgebern, so möchte ich ihn jetzt einmal umschreiben, ist der Gründer unserer Schönstatt-Spiritualität, der Pater Kentenich. Wir können ihn auch einreihen in die große Reihe der Reformpädagogen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ungewohnt für damalige Verhältnisse setzt er am Freiheitswillen und an der Sehnsucht nach Selbstständigkeit der Jugendlichen an. Mit seiner Lehre und seiner Praxis des persönlichen Ideals sowie der schriftlich kontrollierten geistlichen Tagesordnung und dem sogenannten Partikularexamen, also ein besonderer Vorsatz, hat er neue Wege der Selbsterziehung beschritten. Und das Ergebnis? Natürlich war es für ihn eine Freude, wenn er miterleben durfte, wie bei vielen Jungen der Knoten platzte und sie das Beste aus sich machten. Oder auch später, als so manches schüchterne Mauerblümchen zu ihm ins Noviziat der neu gegründeten Schwesterngemeinschaft kam, da konnte er diesen jungen Frauen helfen, so richtig aufzublühen. Doch irgendwann kam auch der ehrgeizigste und begabteste Junge, das ehrgeizigste und begabteste Mädchen an einen Punkt, wo es trotz aller Anstrengung nicht mehr weiterging. An dieser Grenze war auf einmal eine andere Fähigkeit gefragt. Kann ich ja dazu sagen, dass ich nicht der liebe Gott bin? Kann ich mich von den jugendlichen Allmachtsfantasien, wie sie in den James-Bond-Filmen, in Spider-Man oder Superman als durchgängiges Motiv immer wieder auftauchen, verabschieden? Kann ich akzeptieren, dass ich nur ein kleines Geschöpf bin, angewiesen auf jemanden, der mich barmherzig liebt? Die meisten von Kenntnisschützlingen kamen schon viel früher an diesen Punkt. Und manche brachten das Leiden an ihrer Bruchstelle einfach seit ihren Kindheitstagen mit.
Ta face ma seule patrie, ein Lied angelehnt an die Gedanken und die Gedichte von Therese von Lisieux. Dein Angesicht ist mir die einzige Heimat, so könnte man es übersetzen. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Spiritualitätssendung. Wir haben heute das Thema Gott aufnehmen, angelehnt an das Johannesevangelium, das erste Kapitel, Vers 12. Dort heißt es: Allen aber, die ihn aufnehmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstatt-Gemeinschaft in München. Und in einem ersten Teil haben wir eben auch von der heiligen Therese von Lisieux gehört, wie sie ja Gott in sich aufnehmen konnte, wie sie bereit war, auch für einen Mörder zu beten, für seine Bekehrung. Und Gott aufnehmen, das hat ganz vielfältige Aspekte und Facetten. Und wir hören jetzt einen zweiten Teil vom Vortrag von Pater Busse.
Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann war der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen. Doch dann kam das Versagen von Adam und Eva und der Bruch war da. Die Erbsündenlehre der Kirche macht deutlich, dass Gott den Menschen als heilen Menschen gedacht hatte. Dass also Wille, Verstand und Gemüt eine Einheit bildeten. Der paradiesische Mensch konnte das, was er als gut erkannt hatte, auch problemlos wollen und mit dem Herzen auf das Gute durch gute Gefühle reagieren. Mit der Erbsünde gab es den Bruch. Der Mensch verlor das Donum Integritatis, also die Gabe der Unversehrtheit. Wille, Verstand und Gemüt können in die unterschiedlichsten Richtungen ziehen. Sehr drastisch beschreibt Paulus das Leiden des Menschen an seinem unerlösten Zustand im Römerbrief im 7. Kapitel. Denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. So können wir im Römerbrief im 7. Kapitel, Vers 17 bis 20 nachlesen. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir um unsere Bruchstellen. Und wenn wir demütig sind, dann können wir sie auch bejahen. Das meint ja das Wort Demut. Ich habe den Mut, meine Grenzen und Schwächen klar in den Blick zu nehmen, ohne mich zu verachten, weil ich mich als Gottes geliebtes Kind fühle. Das sagt sich leichter, als es vollzogen ist. Wer als Kind barmherzige Eltern erlebt hatte, oder eben überhaupt barmherzige Erwachsene, der tut sich leichter. Ein Beispiel. Der Pastoraltheologe Reinhold Behrens erzählt ein Erlebnis aus seiner Kindheit. Als Achtjähriger schickte ihn seine Mutter in den Dorfladen zum Einkauf. In der Warteschlange im Laden stand er neben dem Korb mit den Zuckerbrotstückchen. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und steckte ein Stückchen in seine Hosentasche. Es fiel nicht auf. Zu Hause legte er seinen Schatz aufs Nachtschränkchen. Völlig unerwartet trat die Mutter ein. Ihr Blick fiel sofort auf das Gebäckstück und sofort kam die Frage: Woher hast du das? Da konnte er nicht anders, als ihr die Wahrheit zu sagen. Die Mutter darauf: Das musst du sofort zu Paula, so hieß die Ladeninhaberin, zurückbringen. Der Weg zurück zum Laden war unendlich lang. Er wartete, bis die letzten Kunden den Laden verlassen hatten. Dann betrat er den Laden. Vor Paula stehend, öffnete er seine rechte Hand mit dem Zuckerbrotstück und streckte sie ihr hin. Dabei waren seine Augen auf den Boden gerichtet. Dann schaut er zu Paula auf, wie sie reagieren würde. Paula trat hinter ihrem Ladentisch hervor, fasste ihn an der linken Hand und führte ihn schweigend zum Tatort. Dort nahm sie selber ein zweites Stück Zuckerbrot, legte es in seine linke Hand und führte die beiden Hände des Jungen zusammen. Eine Geste, die ihm bestens vertraut war aus der Zeit, als seine Mutter ihn beten lehrte. Reinhold deutete dieses Erlebnis als überraschende Erfahrung, dass die Gnade Gottes keine Grenzen kennt. Kentenich umschreibt eine solche Erfahrung mit: Die Bruchstelle in der Natur wird zur Einbruchstelle der Gnade. Ich möchte einen technischen Vergleich heranziehen. Wer vor Ihnen gerne Kaffee mit Kondensmilch trinkt, wird Sie kennen, die kleinen Plastikkännchen, bei denen man erst einmal kräftig auf die Lasche am oberen Rand drücken muss. Dann bricht genau am Rande die Kante, sodass man die Lasche nach oben ziehen kann. Dann lässt sich die Milch durch diese entstandene Öffnung problemlos in die Tasse gießen. Wenn man danach die Lasche nach unten drückt, ist durch die leicht konische Kante das Milchkännchen fest verschlossen. Techniker nennen diese Konstruktion eine Sollbruchstelle. Nicht nur bei Plastikmilchkännchen, auch bei Brillengestellen gab es früher solche Sollbruchstellen. 1972 gründete der Hamburger Augenoptikermeister Günter Vielmann in Cuxhaven ein Geschäft. Vielmann erkannte eine Marktlücke im Geschäft mit Kassenbrillen, die durch ihre Unattraktivität wenig beliebt waren. Die Auswahl an Modellen war sehr gering. Es gab 6 Kunststofffassungen für Erwachsene und 2 für Kinder. Und diese Kassengestelle waren so konstruiert, dass sie bei durchaus alltäglichen Belastungen, also gar nicht bei Extrembelastungen, brechen mussten. Die Rechnung der damaligen Hersteller von Kassengestellen ging auf. Viele verärgerte Brillenbenutzer kauften dann doch die teuren Brillengestelle mit dem Geld aus eigener Tasche. 1981 schloss der Optiker mit der AOK einen Sondervertrag und schuf 90 Modelle aus Metall und Kunststoff in 640 Varianten. Dadurch beendete er die Ära der Einheitskassenbrille. In seinem ersten Fernsehinterview demonstrierte Günter Vielmann diese von den Herstellern bewusst gewollte, aber geheim gehaltene Fehlkonstruktion der Kassengestelle. Auch Landwirte wissen um Sollbruchstellen. Wenn sie irgendwelche Anschlussgeräte an ihren Traktor montieren, zum Beispiel einen Grasmäher oder einen Miststreuer, dann wird die Kraft über eine vergleichsweise dünne Welle übertragen, die bei extremer Belastung bricht. Natürlich könnte man den Konstrukteuren den Vorwurf machen, warum sie die Welle nicht stärker dimensionieren. Aber der Sinn dieser Sollbruchstelle ist der, dass bei irgendwelchen Blockaden nicht die komplizierten und damit teuren Getriebe Schaden erleiden, sondern nur die leicht auswechselbare Welle zu Bruch geht. Früher gab es sogar für die Balkenmäher am Traktor ein Rundholz in der Kraftübertragungskette. Wenn ein Stein oder ein Holz zwischen die Messer kam, dann brach dieses Rundholz und nicht das teure Scherblatt. Sollbruchstellen machen also durchaus Sinn, sowohl in der Landmaschinentechnik wie bei den Milchkännchen. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir um unsere Sollbruchstellen und wenn wir demütig sind, dann können wir sie auch bejahen. Das verschlossene Milchkännchen bekommt durch den Druck auf die Sollbruchstelle eine Öffnung. Wir Menschen erleben in Belastungsmomenten unsere Sollbruchstelle. Doch der göttliche Sinn dieses Erlebnisses liegt nicht in der anschließenden Selbstverachtung oder im Weglaufen vor dem eigenen Schatten. Der göttliche Sinn liegt in der Möglichkeit, dass wir uns der barmherzigen Liebe Gottes öffnen, diese Liebe annehmen und hereinlassen in unser Herz. Im ersten Johannesbrief heißt es, auch wenn das Herz uns anklagt, Gott ist größer als unser Herz und er versteht alles. 1. Johannes 3,20. Gott setzt also nicht die Moral außer Kraft, aber die Moral wird noch einmal umfangen von seiner je größeren Barmherzigkeit. Und auf einmal dürfen wir erleben, dass unser Selbstwertgefühl nicht allein aus unserem Leistungsvermögen und aus unseren tatsächlichen Leistungen gespeist wird, sondern aus dem Genießen der barmherzigen Liebe Gottes. Pater Kentenich brachte dieses Zusammenspiel von Erbsünde und Erlösung in ein Wortspiel: Die Bruchstelle in der Natur wird zur Einbruchstelle der Gnade. Papst Johannes Paul II. Hat den Weißen Sonntag zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit erklärt. Angeregt durch die Visionen der heiligen Schwester Faustina und durch die wache Beobachtung der Zeit hat er in seiner Enzyklika über das göttliche Erbarmen diese Eigenschaft Gottes als ganz aktuell und besonders notwendend und damit notwendig für den heutigen Menschen beschrieben, der immer wieder in die Falle tappt, sich selbst zu überfordern. Wenn Sie das nächste Mal so ein Plastikmilchkännchen öffnen, indem Sie auf die Sollbruchstelle drücken, dann denken Sie daran, dass Sie es mit Ihrer Seele ähnlich machen können. Dann kann auch bei Ihnen die Bruchstelle in der Natur zur Einbruchstelle der Übernatur werden. Wir haben über die eigenartige Formulierung aus dem Johannesevangelium meditiert: Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie in diese Freiheit hineinfinden und dieses kindliche Vertrauen einer Therese von Lisieux sich zu eigen machen. Unsere Grenzen müssen uns nicht in die Gottesflucht treiben. Wir dürfen den barmherzigen Gott in uns aufnehmen wie Kinder.
Si j'avais commis tous les crimes, ein Lied, auch wieder von der heiligen Therese von Lisieux, wenn ich alle Verbrechen dieser Welt begangen hätte. Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema Gott aufnehmen. Es spricht darüber Pater Elmar Busse von der Schönstadtgemeinschaft in München und durch die Sendung begleitet sie Regina Frei. Und eine erste Hörerin hat uns erreicht, und zwar Frau Altmann. Sie ruft aus der Nähe des Bodensees an. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich möchte gern Zeugnis abgeben. Bin ich jetzt schon dran?
Ja, Sie dürfen schon.
Ja, und zwar habe ich hab mit Sexsüchtigen zu tun in meiner Familie und hatte im Jahre 2002 ganz schlimme Erlebnisse und habe da eine Erfahrung gemacht, als mein Herz so gebrochen war, da habe ich so ein pulsierendes Lichtdreieck vor meinem inneren Auge gehabt und konnte dann so einen Genesungsweg gehen. Und es hat mich begleitet. Ich bin also so mitten in dem Weg. Bis 2007, da bekam ich Brustkrebs. Und da hatte ich wieder dieses, mir hat ein Freund erzählt, in der Wunde geschieht das Wunder. Und mein Glauben hat sich so verfestigt. Und jetzt kam immer mehr meine Wunden. Also ich weiß heute durch Radio Horeb, dass ich an Abtreibungswunden heile. Und genau in diese Wunden habe ich jetzt gerade so ganz aktuell das Gefühl, dass da der barmherzige Gott hineinfließt. Und da habe ich Radio Horeb durch die Sendungen, die ich höre, ganz viel zu verdanken, dass sich mein Herz so öffnet. Und ich denke, ich bin da mittendrin. Durch diese Heilungsgebete dann auch, dass mir weiter geholfen wird. Also es ist nicht zu Ende. Und manchmal stolper ich so, weil es sehr schwierig ist, dass ich dann so entmutigt bin, weil ich da eine Außenseiterin bin. Aber ich möchte den Weg weitergehen und ich danke dem Pater Busse sehr für seinen Vortrag.
Ja, danke Frau Altmann jetzt für Ihr Zeugnis und wir wünschen Ihnen dann auf Ihrem Weg natürlich weiterhin viel Kraft und Stärke und danke Ihnen für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, und eine nächste Hörerin hat uns auch schon erreicht, und zwar aus Siegburg, Frau Limbach. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Pater Busse. Dieses Aufnehmen von Gott habe ich vor vielen Jahren in ein Gedicht gefasst oder ein Gebet. Leid, ein Liebesspiel oder ein Geben und Nehmen. Ich habe es geschrieben 2001. Und da steht, nun sind es 55 Jahre, ein Leben voller Plage, ein Leben voller Leid, nein, auch der Freud. Rollstuhl, der ist mein, wird es wohl für immer sein. Von Gott ist er mir zugedacht, seine Liebe hat es so gemacht. Aus seinen Händen nehme ich's an, es ist nur Liebe, was er getan. Der Rollstuhl wurde mir anvertraut und so hab ich auf Gott gebaut. Aus Liebe getragen, nur so kann ich es wagen. Ohne Gott wär's zu schwer, dann gäb ich ihn gerne wieder her. War es Gottes Ruf an mich, ihm zu helfen, ewiglich mein Leben leiden zu verschenken, ohne dabei an mich zu denken. Für andere da zu sein, Sinn des Lebens. So wird das Leid Freude, ist nicht vergebens. Leiden aus Liebe, Liebe durch Leid, wird zur großen Fruchtbarkeit. Wenn es dann noch Menschen gibt, die man schätzt und die man liebt, wird aus Leid ein Liebesspiel, ewige Freude, ewiges Ziel. Ein Geben und Nehmen, so ist es gedacht. Ein Liebesspiel, das hat Gott gemacht. Ich aber darf Gott meinen Vater nennen und mich als sein Kind bekennen. Ja. Ich denke, das passt ganz gut dahin.
Ja, herzlichen Dank, Frau Limbach, dass Sie das jetzt alle mit uns geteilt haben. Das ist ein sehr starkes Zeugnis. Danke.
Gerne. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, Pater Busse, bei den beiden Hörerinnen hat man jetzt gemerkt, Gottvertrauen schadet schon nicht auch in schwierigen Situationen, aber es ist gar nicht so leicht, Gott in sich aufzunehmen, wenn es einem nicht gut geht.
Gut, die Verzweiflung oder diese Frage, Gott, warum lässt du das zu? Das kennt wohl jeder von uns. Und manche wenden sich dann sozusagen in Trotz von Gott ab. Und manchmal habe ich dann aber auch Leuten gesagt, wissen Sie, dadurch wird eigentlich das Leid, was Sie haben, auch nicht kleiner. Und solange es noch Gott gibt, haben sie wenigstens eine Adresse, wo sie ihren Protest hinsenden können. Und wenn es das nicht gibt, ja, was machen sie dann? Gut, ich glaube, es ist auch irgendwie jetzt typisch für eine erste Reaktion auf irgendetwas Schweres, dass man einfach aufbegehrt. Weil unsere beiden Frauen haben ja dann aus einer späteren Sicht dann das formulieren können, heute kann ich dazu Ja sagen, heute kann ich das annehmen. Aber ich vermute mal, das wird für beide auch erst ein langer Weg gewesen sein, ehe man in dieses Ja reingefunden hat.
Ja, danke, Pater Busse. Wir haben jetzt gleich eine nächste Hörerin, die eben angerufen hat. Die nehmen wir jetzt direkt auf Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, das ist wunderbar, dass man sich da einbringen kann mit eigenen Erfahrungen mit Gott. Und zwar bei mir gab es auch so einen Einschnitt im Leben, so einen Einbruch, wo die Gottesgnade, wo mich Gott mehr an sich gezogen hat. Da, also als Kind hat mir immer was gefehlt im Glauben. Ich war so immer ein Einzelgänger, ja, statt zum Vergnügen irgendwo hingehen, wie sonntags immer zum Vesper. Also auf dem Friedhof habe ich auch sehr schöne Stunden in der Stille und mit den armen Seelen verbracht. Und dann, ich habe gesagt, aber etwas fehlt mir im Leben, also der lebendige Glaube. Nur ich wusste nicht, wie ich da dran komme. Und dann habe ich etwas den Gotteswillen nicht kapiert. Also ich wusste nicht, was Gott von mir will. Und dann habe ich was Gutes unterlassen. Und dann hat mir Gott gezeigt, ach Kind, ich wollte, dass du ja etwas für mich tust. Und da habe ich sehr große Schuld gesehen an mir. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich will wieder alles gut machen. Bitte gib mir noch einmal die Chance. Ich möchte jetzt wirklich. Und so fange ich an, mit Gott persönlich zu sprechen. Früher auch, aber Gott war noch ganz weit weg. Und dann war der so ganz nah bei mir und ich habe gemerkt, er hört mir zu. Wie soll ich das erklären? Ich bekam auch Antwort, ohne dass ich darauf gewartet habe. Ja, plötzlich spürte ich Gott, obwohl du dich versündigt hast. Ich habe auch im Beistuhl die wunderbare Gnade der Vergebung gespürt und wie so furchtbare Last von mir abgefallen ist. Und dann hat er gesagt, ja, Gott ist da. Gott hat dir noch eine Chance gegeben. Und es war mir dann bewusst, wie Gott hört jedes Wort. Gott hört jeden Gedanken. Und das war mir so bewusst, dass ich ganz anders angefangen zu beten. Und dann die vielen Heiligen haben mir unheimlich viel geholfen. Ich dachte immer, ach, ich muss so viel leiden und warum? Ich will doch nur Gutes für die Menschen. Und ich habe das nicht verstanden, das Leiden habe ich nicht verstanden. Und dann Pater Pio, die Therese von Avila, die hat mir unheimlich geholfen. Ich habe ihre Bücher angefangen zu lesen. Und dann spürte ich ihre Nähe, auch die Hilfe. Mhm. Auch Vater kennt er nicht, wunderbar, ich wohne ja auch nicht weit von ihm. Also auf dem schweren Weg war der mir unheimlich große Hilfe. Mhm. Ich verbrachte viele Stunden an seinem Grab da.
Und ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie das uns jetzt berichtet haben. Ich denke, da dürfen wir Ihnen einfach alles Gute wünschen für Ihren weiteren Weg. Und ja, das war bestimmt eine Bestärkung für viele andere auch.
Danke, Ihnen. Nicht verzweifeln, immer weiter.
Gut, danke Ihnen, alles Gute, auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Das ist eigentlich eine wunderschöne Verlebendigung dieses Satzes aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir ja dann jeden Sonntag und an Festen dann in der Messe beten. Gemeinschaft der Heiligen, was heißt denn das? Ist klar, ich kann die Texte lesen, ich kann die Biografien in mich aufnehmen, aber eben auch dieses, ja manchmal auch das Geschenk bekommen, dass man das sogar irgendwie spürt, diese Nähe, diese Verbundenheit, dass da wirklich zwischen uns und ihnen etwas fließt. Ich sage es mal etwas so salopp, im Himmel gibt es keine Arbeitslosen. Das heißt, der liebe Gott macht sich in seiner Allmacht schon doch auch abhängig von dem, was dann die Heiligen bei ihm an Fürbitte einlegen, um sozusagen diesem Bittgebet der Heiligen Ursache zu verleihen, obwohl er natürlich alles allein weiß und alles kann, aber er macht sich eben doch da abhängig. Und das dann gleichsam so erlebnismäßig geschenkt zu bekommen und auch gleichsam in den Biografien auch gewisse Dinge einfach schon mal vorgedeutet zu bekommen. Also bei jedem Handwerk guckt man beim Meister ab, ja, wie macht denn der das? Und gerade diese Handgriffe, die muss man eben halt dann lernen. Das reicht nicht nur zu verstehen, sondern das muss man dann einüben. Und mir wäre es schon ein Anliegen, auch wenn jetzt immer wieder über Heilige, auch jetzt gerade in der Jugendarbeit, davon erzählt wird, dass wir auch zu einer Gemeinschaft gehören, wo es ganz viele gibt, auch die wir stolz sein können und die wirklich so ein anregendes Klima um sich verbreiten. Schau, was dieser Mensch da mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe aus seinem Leben gemacht hat. Das wäre für mich schon ein großes Anliegen, dass eigentlich wieder die Heiligen präsenter werden in praktisch in unserem Alltag in der Kirche.
Ja, und die kleine Therese von Lisieux hat ja auch gesagt, ich werde meinen Himmel damit verbringen, Rosen auf die Erde regnen zu lassen. Da können wir nur darum bitten, dass wir dann auch unter diesem Rosenregen stehen. Ja, eine Hörerin hat uns noch erreicht, die ich jetzt begrüße. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pate. Ich bin momentan in einer schwierigen Situation. Ich habe Depressionen. Und wenn das am Nachmittag kommt, ist immer zu einer bestimmten Zeit. Und dann kommen so Kopfschmerzen über mich. Und wenn ich dann die Schmerzen habe, dann kann ich nur Stoßgebet beten. Und ich sehe darin, in den Schmerzen, keinen großen Sinn. Können Sie mir da ein bisschen helfen?
Ja, danke für diese Frage.
Gut, das gehört ja mit zu dem ganzen Krankheitsbild der Depression, dass man genau dann zu der Hoffnung gar nicht in der Lage ist. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Wenn Sie eine Geige haben, dann können Sie auf der Geige traurige und fröhliche Melodien spielen. Aber wenn Sie die Wirbel der Saiten so drehen, dass die Saiten locker sind, dann kommt gar kein Ton raus. Und das ist genau das, was wir so mit Depressionen dann umschreiben. Also ich kann überhaupt nicht mehr reagieren. Also mein fühlendes Ich ist gleichsam tot. Das Einzige, was ich noch habe, ist mein beobachtendes Ich. Und dann stellt sich genau das ein, was Sie bei sich feststellen. Ja, also ich sehe keinen Sinn da drin. Es tut einfach nur weh. Was soll denn das Ganze? Und in der Situation, glaube ich, ist es wirklich auch hilfreich, dass man einfach dieses Wort Jesu aus dem Psalm 22 da, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube nicht, dass da Jesus Theater spielt, auch das, diese Interpretation hat es ja mal gegeben, sondern so ähnlich wie manchmal Schüler was lernen, sie wissen es und dann im Moment der Prüfung, in der Aufregung, ist es nicht abrufbar. Und ich glaube, dass durch dieses extreme körperliche Leid der Kreuzigung und der vorherigen Misshandlungen gleichsam das göttliche Selbstbewusstsein Jesu so für ihn selbst verborgen war, dass das ein ganz, ganz ehrlicher, verzweifelter Ausruf war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn sie tatsächlich jetzt da in dem Sinne hineingezogen sind, das ändert erstmal an dem Schmerzen, an den Kopfschmerzen, an dieser Hoffnungslosigkeit gar nichts. Und wenn sie dann sagen, aber eigentlich müsste ich doch, dann machen sie ja das nur noch schwerer. Sondern dann einfach wirklich, auch aus den Erfahrungen schon zu wissen, das kommt zwar, aber eben das geht auch wieder. Und ich glaube, am schlimmsten ist sozusagen die Angst vor der Angst. Also dieses, das gehört eben mit zu diesem Bild, dieser Rhythmus von Verzweiflung und Kopfschmerz. Und da bleibt einem erstmal bei aller medikamentösen Einstellung, und da hat sich ja doch heute schon viel mehr getan, als jetzt die Antidepressiva der vierten Generation können ja viel präziser auch dann medikamentös diese biochemischen Vorgänge, die da gestört sind, dann doch irgendwie unterstützen. Aber bitte verlangen Sie von sich nichts Unmögliches. In der Situation geht praktisch nichts. Das ist wirklich wie wenn die Hauptsicherung im Haus raus ist, es ist alles dunkel, alle Geräte sind noch ganz, aber es funktioniert nichts mehr. Und wenn es geht, kann ich nur empfehlen, auch wenn Sie sich sehr schlapp fühlen, dann in solchem Zustand, versuchen Sie rauszugehen und dann intensive Gerüche, also versuchen ganz bewusst, das, was Sie umgibt, wahrzunehmen. Denn wenn man sich dann irgendwo so in ein abgedunkeltes Zimmer zurückzieht, dann ist praktisch dieser Sturz ins Bodenlose nicht mehr aufzuhalten. Aber wenn Sie die Kraft dazu haben, das weiß ich nicht, sich zu überwinden und dann wirklich rauszugehen und ganz bewusst Sinneseindrücke in sich aufnehmen, dann können Sie zumindest mal das ein bisschen dämpfen.
Ja, dann danke an diese Hörerin für die Frage. Da stehen vielleicht noch viele dahinter, denen es ähnlich geht. Und wir wünschen ihr natürlich und all den anderen alles Gute in dieser Situation. Ja, Pater Busse, eine Frage, die habe ich mir jetzt gestellt. Sie haben von diesen Sollbruchstellen gesprochen, da wo eben was aufbricht. Wir haben das jetzt auch bei den Hörerinnen sehr gut, ja, mitbekommen, die davon erzählt haben. Aber manchmal ist es ja so, dass man diese Sollbruchstellen ganz gut zukittet und das Leben einfach so vor sich hinfließt, wo man sich dann fragt, wo bricht dann Gott, wo kann ich dann Gott eigentlich aufnehmen?
Gut, das stimmt einfach, dass da ganz viele, auch wenn sie jetzt in guten Verhältnissen hier leben, also wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat, wo normalerweise auch vieles an Versuchungen durch Unrecht, durch massives Leid oder durch Grausamkeiten, wo uns das jetzt gar nicht trifft, also da sage ich mal, es ist vergleichsweise leicht, in solchen Situationen dann anständig zu sein. Nicht umsonst gibt es dann den Begriff des Spießbürgers. Nur ich glaube einfach, wenn ich Gott grundsätzlich die Bereitschaft gegeben habe, ich möchte dir nachfolgen und führe du mich, erziehe du mich, dann können wir davon ausgehen, dass Gott einen in solche Situationen führt, wo dann diese Sollbruchstellen doch sichtbar werden. Wir erleben es auch beim Paulus, da im 2. Korintherbrief, dann will er ja auch diese Sollbruchstelle, wir wissen nicht genau, was es ist, er umschreibt das nur bildhaft, ein Satansbote, der mit Fäusten schlägt. Und Gott heilt Paulus nicht, sondern sagt, dir genügt meine Gnade, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Und dieses Paradox, dass Gott also mit uns unvollkommenen Menschen trotzdem sein Heilswerk, seine Kirche weiter aufbauen kann, das ist für mich immer wieder ein neuer Grund, auch zu staunen und auch dankbar zu sein, dass Gott mich mit meinen Grenzen für seine Dienste gebraucht.
Ja, danke Pater Busse für diese Gedanken und die Antworten. Wir werden gleich diese Sendung mit Ihrem Segen noch beschließen, aber zuvor noch ein paar Hinweise an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hatten wir das Thema Gott aufnehmen und angelehnt war das an das Johannesevangelium, das erste Kapitel, der Vers 12. Darin heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Referent war Pater Elmar Busse von der Schönstatt-Gemeinschaft hier in München. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder verschenken möchten, dann lade ich Sie ein. Sie können sich einen Mitschnitt von dieser Sendung bei uns bestellen, entweder bei unserem Hörerservice. Der hat folgende Telefonnummer 08328 921 110. Und den erreichen Sie heute Nachmittag noch, wenn Sie sich da eine CD bestellen möchten. Oder Sie schreiben eine E-Mail an unseren CD-Dienst an cd-dienst@hore.org. Das geht vielleicht einfacher und schneller. Und wenn Sie Internet haben, dann geht es noch schneller, wenn Sie sich einen Podcast herunterladen auf www.hore.org. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich eingebracht haben in die Sendung. Auch die, die wir jetzt leider nicht mehr dran nehmen konnten. Danke für Ihre Zeugnisse. Danke, dass Sie dabei waren. Pater Busse, Ihnen ein herzliches Dankeschön und ich möchte Sie jetzt um Ihren Segen bitten.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache der Therese von Lisieux, segne Sie alle und segne all die, um deren Leid Sie wissen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Pater Busse, und bis bald, auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich wünsche Ihnen einen schönen, gesegneten Nachmittag. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei.